Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind, um eben heute auch einen Ausnahmesportler kennenzulernen. Er galt auch schon früh als Talent, was der Weltmeistertitel mit 20 auch bestätigte. Es folgten Olympiamedaillen und zahlreiche Weltcupsiege. Also er muss eigentlich die coolste Socke der Welt sein, denn seine Fahrten, die sehen total kontrolliert und ruhig aus, bis man sieht, dass er mit teilweise sogar 150 Kilometer pro Stunde auf dem Rücken durch einen Eiskanal rast. Herzlich willkommen, Rennrodler Felix Loch.
Hallo, servus.
Ich muss ja sagen, ich habe gestern, das mache ich nicht ganz so oft, aber Bayern München tatsächlich die Daumen gedrückt bei der Champions League, weil ich wusste ja, du bist riesen Bayern München Fan und nicht, dass du mir hier mit schlechter Laune auftauchst. Aber es hat sich gelegt, oder?
Die Laune war natürlich gestern erstmal ein bisschen betrübt. Ich bin großer Bayern-Fan, aber ja, so ist es im Sport. Auch wenn ich jetzt schon so ein bisschen, es war schon manches sehr grenzwertig. Deswegen.
Ach so, ja. Die Schiedsrichter. Ja, gut.
Genau, aber darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren. Aber es ist Sport, wie bei mir auch. Es gehört mit dazu, gewinnen und verlieren. Und am Ende, es geht halt einfach weiter.
Guck mal, aber das hast du nicht. Du hast keinen Schiri, der da irgendwie pfeifen kann. Du hast nur die Zeit, die dann später bestimmt, ob du gewinnst.
Ne? Genau so ist es. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Weil das wäre für mich nichts, wenn einer dort noch sagt, ah, du kriegst jetzt 18 Punkte oder 19 Punkte. Bin froh, dass das bei mir nicht irgendeine Rolle mitspielt.
Aber sag mal, wir alle denken ja jetzt so, oh, der Sommer kommt, ne? Die entspannte Zeit kommt. Ist es bei dir auch so? Freust du dich? Oder sagt man als Wintersportler, der Winter kann eigentlich gar nicht lang genug sein?
Also zum Schluss ist man dann schon froh, wenn es dann mal rum ist, wenn man einfach wieder mehr zu Hause ist. So das Ganze einfach ja, mit Familie wieder mehr Zeit verbringen kann, ist ganz, ganz wichtig. Deswegen freue ich mich dann schon, wenn die Saison so langsam zum Ende kommt. Auch wenn ich gern das ein oder andere Mal auch noch mal fahren würde. Aber andererseits ist es auch schön, dass es einfach nicht möglich ist. Weil so freust du dich wieder mehr, wenn du im September oder Ende September, Anfang Oktober, wenn es dann wieder losgeht.
Und ist jetzt schon vorbei? Also machst du jetzt schon deutlich weniger, nur noch Krafttraining?
Also die Saison, sozusagen die Wintersaison ist sowieso vorbei, aber die Vorbereitung für die nächste Saison geht jetzt schon wieder los. Wir sind schon wieder dabei, haben jetzt gerade angefangen, um uns wieder ja, für nächsten Winter fit zu machen, dass wir, wenn es geht, wieder vorn um den Sieg mitfahren können.
Hast ja auch viel vor, neuer Weltmeistertitel und dann kommt Olympia und so weiter. Wollen wir uns alles darüber unterhalten, auch eben, was das Besondere ist im Eiskanal, wie man da ja, diese Angst vielleicht auch kontrolliert und ob es das Rennrodler-Gen gibt. Also Felix Vita, würde ich sagen, spricht auf jeden Fall dafür. Dazu gleich mehr. Das sind so viele tolle sportliche Momente, ganz viele Weltcupsiege, Goldmedaillen. Gibt es aber so einen Moment, wo du sagst, oh, den würde ich gerne nochmal erleben?
Einen würde ich immer nicht sagen, das sind schon viele. Natürlich der erste Weltmeistertitel, Wahnsinn. Von dem ist keiner ausgegangen, ich natürlich selber auch nicht, weil ich gerade in die Mannschaft eigentlich da in diesem Jahr so richtig reingekommen bin.
18, ne?
Ja, das war eigentlich, das war schon wirklich Wahnsinn. Aber natürlich auch die Olympiamedaillen waren immer was Besonderes. Sowas vergisst man nicht. Wir haben eine Heimweltmeisterschaft bei uns am Königssee gehabt. Das ist nochmal was Spezielles, sage ich mal, gewesen, weil natürlich der Druck einfach noch viel, viel höher ist, weil es jeder erwartet, dass du dort gewinnst. Deswegen, es gibt viele tolle Momente, an die man sich sehr, sehr gern zurückerinnert.
Ja, das glaube ich. Aber wenn man so jung ist, empfindet man wahrscheinlich auch den Moment anders, als wenn du heute so auf dem Podest stehst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass es jetzt heute oder jetzt die letzten Jahre irgendwie ein bisschen auch emotionaler geworden ist. Es ist so natürlich mit der Familie, mit zwei Jungs, die sich selber dort ausprobieren, die dort immer mitfiebern, die größten Kritiker sind natürlich auch.
Ehrlich? Sagen die dir am ehesten, da hättest du mal dich anders in die Kurve legen
müssen? Aber ganz genau. Aber ganz genau. Deswegen, das ist schon irgendwie, es hat sich verändert, aber gut, so ist halt natürlich das Leben, es verändert sich immer was und ich würde sagen, es war früher, glaube ich, sehr, sehr schön und jetzt ist es immer noch genauso schön.
Aber was würdest du denn sagen? Weil das fing schon so früh bei dir an. Ich glaube, mit 5,5 lagst du das erstmal auf dem Schlitten. Aber was macht einen guten Rodler aus? Worauf kommt es da an?
Es sind viele Sachen. Natürlich, umso früher man irgendeine Sportart anfängt, umso besser ist es. Das ist egal, über welche Sportart brauchen wir uns über. Ist es Skifahren, ist es Radfahren, ist es egal wo. Man tut sich einfach als Kind natürlich sehr, sehr leicht. Und am Ende ist es natürlich das, dass du dabei bleibst, dass du motiviert wirst, dass du diesen Sport einfach weitermachst. Du brauchst gute Trainer, die das Ganze natürlich auch fördern. Und am Ende braucht man natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Talent dafür. Es geht, glaube ich, immer, man kommt oder man kann mit Fleiß und allem Möglichen sehr, sehr weit kommen. Aber man braucht am Ende auch noch ein bisschen Talent und vielleicht auch noch das ein oder andere Mal ein bisschen Glück.
Und ein bisschen mentale Stärke, würde ich sagen, wenn man mit 150 im Eiskanal ist. Ich weiß nicht, wie viele Kräfte wirken da auf einen ein? Ich glaube, bei der Achterbahn sind es höchstens 4 oder 5 mal das eigene Körpergewicht. Wie ist das beim
Es ist unterschiedlich natürlich von Bahn zu Bahn. Aber wir haben Bahnen, wo du mal über 6 an die 7G rankommst. Aber es ist natürlich auch nur über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Es ist nicht so, dass wir da 3, 4, 5 Sekunden dort mit 7G durch eine Kurve fahren.
Wir nehmen dich, du nimmst uns jetzt mal mit rauf auf deinen Schlitten.
Ja, genau. Also man sieht es ja, es sind ja oft nur kurze Momente, wo die Fliehkräfte so extrem wirken. Und das ist eigentlich dann auch kein Problem, weil man muss sich ja noch vorstellen, wir liegen ja. Es ist ja nicht wie ein Kampfpilot, der sitzt, wo dann vielleicht das Blut nach unten gedrückt wird.
Aber dein Herz geht schon ganz schön hoch, da?
Der Puls geht gewaltig hoch und das haben wir einmal probiert und das war dann schon irgendwo interessant, wie das am Start oben losgeht und wie sich der so während der Fahrt dann entwickelt. Von dem bin ich auch nicht ausgegangen, weil wir haben hier über 170 und wenn ich jetzt draußen laufen gehe mit einem Puls von 170, schnaufe ich schon ganz schön, aber beim Fahren merkst du es eigentlich gar nicht.
Aber auch dieses Gewackel, also hältst du dich so, das ist ja unheimlich anstrengend, oder, sich festzuhalten?
Es geht eigentlich. Der Schlitten schaut sehr unbequem aus, ist es aber nicht. Das ist fast so ein bisschen wie die Couch hier. Also es muss, sage ich mal, schon auch so ein bisschen gemütlich sein. Aber am Ende ist es ein Sportgerät, was natürlich genau auf mich angepasst ist. Aber nur reingepresst würde nicht funktionieren, weil dann hättest du kein Gefühl auf dem Schlitten und könntest am Ende auch nicht schnell fahren.
Und Angst hast du dabei nicht? Also schaltet sich dein Kopf komplett aus oder woher kommt diese Angstbefreitheit?
Ich glaube, das ist das, weil ich so früh angefangen habe oder generell als Kind hast du ja keine Angst. Da legst du dich drauf, hast Spaß, bist mit deinen Freunden dort am Rodeln oder am Sport machen. Da denkst du ja über sowas gar nicht nach. Und jetzt denke ich auch eigentlich über sowas nicht. Eigentlich, ich denke über Angst da nicht nach, weil wenn dieser Moment, glaube ich, kommt, dann sollte ich es wirklich sein lassen. Wichtig ist, dass dieser Respekt immer da ist. Es ist eine Rennsportart, es kann immer was passieren. Und deswegen dem Gedanken, den muss man schon, sage ich mal, einfach immer im Kopf haben.
Ich habe gelesen, wer zögert, verliert, heißt es immer bei den Rennrodlern. Das ist auch heftig.
Ja gut, am Ende kommst du ja nicht mehr aus. Wenn du oben losgefahren bist mit Bremsen oder sowas, funktioniert nicht. Also wir haben nicht wie im Auto da Bremse oder Gaspedal, sondern wenn es einmal losgeht, dann geht es voran.
Richtig. Und dann kommt es ja auch darauf an, was für einen Schlitten du unter dir hast. Ich glaube, so einfach vom Techniker irgendeinen, das wäre nicht dein Ding. Ne?
Nein.
Das muss ein bestimmter sein.
Richtig, also ich bin dort sehr, sehr viel selber mit am Arbeiten, weil mir das Ganze, ja, wie soll ich sagen, auch natürlich Spaß macht, sich da zu probieren, einfach sich jeden Tag wieder dann fürs Training vorzubereiten, neu vorzubereiten. Natürlich auch immer in Absprache mit dem Techniker, weil das ist ganz, ganz wichtig. Aber am Ende, wenn ich weiß, das habe ich jetzt verändert, dann weiß ich schon, auf was ich mich am nächsten Tag zumindest einstellen muss, was vielleicht passieren könnte.
Jetzt bei den Olympischen Spielen hast du gesagt, da lief es nicht ganz so optimal. Also es gab jetzt keine Medaille. So. Und da hast du gesagt, es lag auch so ein bisschen am Schlitten.
Ja, da war es eigentlich wirklich so, ich sag wirklich, oder wir haben gesagt, verwachselt, wird der Skifahrer sagen. Okay. Es war am Ende nicht das perfekte Setup für diese Bahn, für diese Bedingungen. Das haben wir erst im Nachhinein leider erkannt. Die Saison ist mega gelaufen. Es hat vom ersten bis zum letzten Rennen eigentlich immer wirklich perfekt funktioniert. Und dann machst du dir natürlich, wenn dann Olympische Spiele sind, fängst du nicht auf einmal an, alles neu zu machen und alles umzudenken. Mhm. Und da ist uns, ja, wie soll ich sagen, der ein oder andere Fehler leider passiert.
Ja, und auch am Anfang so ein bisschen Fahrfehler, ne? Und irgendwo habe ich gehört,
Die Fahrfehler waren es wahrscheinlich gar nicht so. Es war wirklich so, dass der Schlitten wirklich die Schiene, sage ich immer, das Stück Stahl, was am Ende dort am Eis ist, das entscheidet ja doch über Sieg oder Niederlage. Und das war, wie gesagt, nicht optimal für diese Bahn, für diese Bedingungen abgestimmt. Jetzt könnte man erwarten, ja, du musst es doch wissen. Aber es ist immer schon auch noch so ein bisschen eine Unbekannte mit dabei, gerade wenn es auf eine neue Bahn geht, ob man dann genau das Richtige
Warst
erwischt.
Warst du enttäuscht? Oder?
Also ich habe es im Training schon so ein bisschen im letzten Training oder in den letzten 2 Trainingsläufen gesehen, oh, das wird ganz schön, ja, das wird hart, wenn es vor einer Medaille werden soll. Und das Ziel war eine Medaille. Ich habe ja von Anfang an gesagt, es zählt nicht nur die Goldmedaille, weil Olympia ist immer, sage ich mal, auch speziell.
Aber das haben ja alle auch gedacht. Ne?
Ja, natürlich. Auch für mich war es schon die ganze Saison und auch die Vorbereitung war das Ziel der Medaille bei Olympia. Und wie gesagt, im Abschlusstraining habe ich es dann schon so ein bisschen, ist es mir gedämmert sozusagen, dass es wirklich zäh wird.
Hast du da mit jemandem drüber gesprochen vorher?
Mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Weil am Ende ist es dann auch sowas, dann heißt es gleich, ja, du steck jetzt deinen Kopf nicht vorher in den Sand oder sowas. Mhm. Dafür bin ich schon zu lange dabei, die Sprüche kenne ich.
Ich habe auch nicht.
Aber ich habe gewusst, okay, ich brauche 4 perfekte Läufe, es darf nie was schief gehen. Und gerade wenn sowas ist, wenn du sowas im Kopf hast und dann noch so kleine Fahrfehlerchen hast, wird es einfach schwierig. Und deswegen war an den 2 Tagen leider nicht mehr möglich.
Das ist ja, muss alles zusammenkommen. Auch so mental muss alles stimmen. Richtig. Ja, so Eiskanäle haben wir jetzt bei uns im Norden auf Anhieb nicht gefunden. Aber wir wollten so ein bisschen deinem Adrenalin nachspüren. Und deshalb ging es für unsere Reporter Christian Papesch und Philipp Kafsack an die Rappbodetalsperre im Harz. Dort gibt es eben nicht nur die größte Trinkwassertalsperre mit der höchsten Staumauer Deutschlands, sondern auch ein Mekka für Adrenalin-Junkies. Das ist genau richtig. Also für zumindest einen der Reporter.
Die Rapp-Bodetalsperre im Harz. Ein Ort für Naturliebhaber und Adrenalin-Junkies. Aber kein Ort für Menschen mit Höhenangst.
Kommst du?
Ich weiß nicht.
Na, der Blick, also ich würde sagen, besser wird's nicht mehr, oder?
Ich fühle mich jetzt schon fehl am Platz, also ich kann hier gar nicht runtergucken. Höhe muss ich nicht haben und Adrenalin brauche ich, glaube ich, auch nicht heute.
Blöd für dich, dass es hier eine der längsten Hängebrücken der Welt gibt. Auf 483 Metern quer über das Rappbodetal in 100 Metern Höhe.
Genau dein Ding, ne?
Ja, genau mein Ding. Also dieses Gewackel geht gar nicht und ich bin froh, wenn ich mich an beiden Seiten festhalten kann.
Nur sind wir nicht zum Festhalten hier, sondern zum Fallenlassen. Bei einem Pendelsprung von der Mitte der Brücke 70 Meter in die Tiefe.
Bei so einer Achterbahn oder so einem Fallturm, da hast du immer noch so einen Bügel, der zieht dich mit runter. Und hier bist du, fällst du wirklich frei.
Du kannst einem richtig Mut machen. Das ist total schön.
Bin für dich da.
Danke. Man hängt hier am Haken, damit man auch nicht wieder gehen kann.
Die gute Nachricht, du musst meinen Sprung nur filmen, oder?
Überraschung, ich spring gar nicht.
Keine Chance. Ich kann nicht mal zugucken.
Und langsam vergeht auch mir das Lachen.
Also die Knie schwanken jetzt ganz schön und ich finde das auch ganz schön tief. Dann gibt's kein Zurück mehr. 3, 2, 1, let's go! Boah, krass. Alles gut. Oh, der Moment des freien Falls ist unglaublich. Da kribbelt alles, Schmetterlinge im Bauch. Oh, gleich wieder.
Aber vorher wartet in diesem Turm noch eine Überraschung für dich.
Also ich spring da ganz sicher nicht runter, wenn es darum geht.
Ja, du bleibst doch erstmal unten für eine kurze Zeit.
Der Ultraschott.
Sieht auf jeden Fall beängstigend hier aus, finde ich. Also geht definitiv hoch und ich weiß nicht, was es mit diesem Ding hier auf sich hat.
Dieses Ding ist ein Menschenkatapult, das dich 38 Meter in die Luft schießt.
Wir fahren dich nach oben, du genießt die Aussicht erstmal und dann fällst du erstmal komplett nach unten im freien Fallmodus. Wir holen ein bisschen Anlauf und dann kriegst du beim zweiten Mal den vollen Schuss.
Bist du sicher, dass du das vorher wissen wolltest?
Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich gar nicht fragen sollen. Ich bin halt einfach dem Ganzen jetzt hier ausgeliefert. Ich komme hier nicht mehr raus, ich muss das jetzt irgendwie ertragen.
Gute Reise!
Vielen Dank. Was? Was? Oh fuck. Oh Mann. Das waren die längsten 90 Sekunden meines Lebens, aber richtig krass cool. Das ist echt so wie Fliegen da oben. Du bist da in der Luft und Hammer. Also es ist echt ja, wie so ein Vogel und dann spürst du nichts mehr, ist wie so frei in der Luft. Aber ich musste die Augen zumachen, also ich konnte mir das nicht angucken, aber krass, richtig cool.
Und weil du so mutig warst, kommt jetzt noch ein Bonus, die Mega-Zipline.
Nee, danke. Für heute bleibe ich Zuschauer mit festem Boden unter den Füßen,
während ich noch ein letztes Mal fliege.
Sie hätten nach Felix hören sollen, gerade die ganze Zeit. Jawohl, ja, gut, super, will ich auch.
Würde ich sofort ehrlich? Machen. Ja, ich bin da bei sowas, ich sage mal, sehr, sehr schmerzfrei. Also meine Frau schimpft immer, wenn wir irgendwo am Volksfest oder so sind und ich dann da drinnen sitze und es schaut bei mir so unspektakulär aus und sie ist da drin und voll angespannt und irgendwas. Das ist bei mir, ja, weil ich es ja mehr oder weniger fast den ganzen Winter täglich erlebe.
Wie erlebt ihr das denn wenn du fährst?
Sie ist sehr nervös. Also ich sag, bei Weltcuprennen geht es jetzt schon langsam, aber gerade wenn es dann Weltmeisterschaften oder Olympia, da ist sie schon sehr, sehr nervös und muss ganz schön kämpfen mit ihren Nerven.
Und die Kinder auch, oder geht's?
Die Jungs, das sind immer die größten Kritiker. Also die sind zwar schon da voll mit dabei, gerade der Große, der Lorenz, der fiebert da richtig mit. Der ist auch, ja genau, da hier sehen wir es ja, der ist dann schon auch mal ein bisschen nervös, hat auch schon mal die ein oder andere Träne verdrücken müssen, wo es mal nicht so funktioniert hat. Also der ist da schon emotional auch voll mit dabei. Aber für mich ist es gerade immer mega, wenn dort die Family mit dabei sein kann, mit vor Ort, mit zuschauen kann, ist immer was ganz was Schönes einfach.
Und deine Frau kümmert sich ja auch viel um das Drumherum so. Wie ist das jetzt, wenn so ein bisschen das wechselt und jetzt so diese Sommersaison kommt? Verschiebt sich alles in eurer Familie dann?
Es ist eigentlich wirklich so. Ich sage immer, jetzt bin ich da, jetzt kannst du mal wieder, oder jetzt kannst du Vollgas geben in deinem Job. Sie ist selbstständig, bleibt im Winter einfach wirklich immer viel liegen, ja, mit zwei Jungs. Und der Papa ist mehr oder weniger vielleicht einen Tag die Woche mal kurz zum Klamottenwechseln da, wenn ich nicht mal irgendwo mal 3-4 Wochen am Stück unterwegs bin. Deswegen jetzt ist gerade wieder mehr Zeit für sie, wo sie einfach Vollgas geben kann in ihrem Job.
Sport studiert, glaube ich, ne?
Sportmanagement. Genau. Macht aber jetzt nicht nur Sportmanagement, sondern auch rund um andere Events organisieren und sowas. Deswegen, da ist jetzt sie wieder voll im Einsatz. Ich kümmere mich mehr um die Jungs. Ist auch wirklich einfach cool, mit denen die Zeit zu verbringen. Ja, Sachen zu erleben, egal was, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich genieße die Zeit auch wirklich dann. Aber sie sagt dann auch irgendwann mal im August, boah, jetzt wird es mal Zeit, dass du wieder wegfährst.
Ja, ehrlich?
Ja, es ist so.
Ja, wobei sie wusste ja, was auf sie zukommt. Ne? Ich musste so lachen, sie hat gesagt, ihr habt euch kennengelernt wie das schwedische Königspaar.
Ja, genau, es war 2010 nach Olympia, haben wir uns kennengelernt. Da war sie sozusagen meine Hostess in München, war sie ja einfach, ich sage mal, zufällig für mich zuständig. Und so haben wir uns dort kennengelernt, weil es war ganz lustig, weil sie hätte von mir 4 Taschen mit 32 Kilo nehmen sollen, wo ich gesagt habe, ja, wie willst du jetzt das bitte machen? Das funktioniert nicht. Und so sind wir ja dann in Kontakt geblieben und passt anscheinend seitdem sehr, sehr gut.
Na schön, gleich Gentleman gewesen, gleich für sich Werbung gemacht.
Sehr gut ja, ich habe auch einen Schirm gehalten, weil an dem Tag war es leider richtiges Schmuddelwetter. Und das war nämlich auch lustig, weil dann stand so ein kleines Mädchen neben mir, die ganze Zeit so einen Schirm hier oben irgendwie in der Luft hatte. Ich sagte, jetzt hör bitte auf, gib mir den Schirm. Das schaut ein bisschen lächerlich aus, wenn du jetzt da den Schirm für mich halten musst.
So, mit deinen Kindern, wenn du jetzt so ein bisschen ja fast Zeit nachholst, die du jetzt im Winter vielleicht nicht hattest, ist es dann so, dass du auch mit denen so ein bisschen trainierst?
Also ich versuche mich da ein bisschen rauszuhalten, weil das hat mein Dad genauso gemacht. Der hat mich da, ich will nicht sagen abgegeben, aber dafür sind halt am Ende die Kinder- und Jugendtrainer, wie soll ich sagen, zuständig und die haben das sehr, sehr gut im Griff. Natürlich versucht man da so ein bisschen auch immer drauf zu schauen, ob das auch alles passt und so vorsichtig ein bisschen mit anzuschieben. Aber ich hänge mich da nicht mit rein, weil das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Dann da ist, ich will nicht sagen, der Streit vorprogrammiert, aber ich halte mich dort einfach raus, weil die sollen sich selber dort durchsetzen, sollen ihre Erfahrungen machen und nicht dort irgendwie von mir hingedrängt werden, weil das funktioniert am Ende nicht.
Wir können ja mal gucken, wie die beiden auf dem Schlitten aussehen und wie du da reagiert hast. Sehr entspannt nämlich.
Ah ja, das ist...
Da sieht man sie. Bei euch, ist das bei euch zu Hause?
Das ist bei uns zu Hause, ja, genau. Das waren so die ersten Versuche hier, genau, auf so einem kurzen, das ist so ein kurzes Stück.
Ist das Lorenz oder Ludwig?
Das ist der Ludwig gewesen, das ist der Lorenz. Schon voll Profi. In Action. Ja, aber jeder aller Anfang ist schwer. Aber wenn man das dann so sieht, dann, oder wenn man mal mit dabei ist und das Ganze sieht, das ist schon irgendwie dann cool, dann fühlt man sich so ein bisschen wieder zurückversetzt in der Zeit. Ja. Und das macht schon mega Spaß, wenn du die Kids dort siehst, wie sie das dann oder wie sie dir so nacheifern. Das ist schon was Schönes.
War denn dein Vater auch immer so entspannt, wenn er dir zugeguckt hat? Ich meine, man muss mal vielleicht noch mal als Erklärung, dein Vater, deutscher Nationaltrainer, Mama war zu DDR-Zeiten auch Rennrodlerin in der Spitzenklasse. Ich glaube, der Opa war auch aktiv, also nur um die Gene mal so ein bisschen zu erklären.
Genau, also das ist ja immer das, wo ich sage, ja, ich muss ja irgendwo in den Genen am Ende ja liegen, warum es vielleicht so gut funktioniert.
Ach, guck mal, das ist
Ja, also ich sage bei... Ich glaube, bei Weltcuprennen war er, weil er hat jetzt ja auch aufgehört, er hat ja sein Amt sozusagen abgegeben, war er, glaube ich, in der Regel schon immer recht entspannt. Aber auch bei Weltmeisterschaften oder gerade Olympia, ja, habe ich es ihm dann schon oder sehe ich es ihm dann schon noch an, wenn er angespannt ist. Aber in der Regel hat er das eigentlich ganz gut im Griff gehabt, immer, dass das nicht so nach außen, ja, wie soll ich sagen, rauskommt. Aber er war natürlich immer voll mit dabei, hat mitgefiebert. Aber das hat er nicht nur bei mir, sondern das hat er eigentlich bei all seinen Sportlern, die dort vorne um die Medaillen mitgefahren sind.
Aber als das in Sotschi war, das war auch Olympia, da ging einiges schief. Und ich finde, da sieht man ganz gut, wie er dich auch mental unterstützt hat.
Das war in Korea, aber ist nicht schlimm.
Ach so, aber erklär noch mal, wo war das?
Das ist in Korea gewesen, 2018, wo der, ja, leider doofe Fahrfehler, ich sag's jetzt mal wieder, weil er wäre vermeidbar gewesen, passiert ist. Und im Nachhinein, sage ich, war das für mich, glaube ich, extrem wichtig, dass er in dem Moment einfach, wie soll ich sagen, für mich einfach da war. Mhm. Weil meine Frau, die Lisa, konnte nicht mit dabei sein. Die war 2014 in Sotschi mit dabei. Mhm. Aber sie war zu der Zeit hochschwanger, weil der zweite Nachwuchs sozusagen im Anflug war. Und wir haben gesagt, na, da fliegst du nicht rüber, das tun wir uns nicht an, das Risiko, dass am Ende was ist. Aber er war sozusagen dann in dem Moment für mich da. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dort jemand aus der Familie, oder der halt so nah dran ist, einfach da war und mich in den paar Sekunden dort im Arm gehabt hat, um das Ganze, ja, wie soll ich sagen, einfach schnell zu verdauen.
Und jetzt war er beim Weltcup auch dabei. Also er ist schon so, dass er dich unterstützt. Ich meine, Bahnrekord in Altenberg, das können wir auch noch mal erwähnen. Bist du jetzt gerade erst gefahren? Also es läuft ja, wir wollen nicht so viel darüber sprechen, was nicht läuft. Ne? Also es läuft ja eigentlich ganz gut für dich.
Ja, richtig. Also die Saison generell war sensationell. Also wirklich vom ersten bis zum letzten Weltcuprennen hat es wirklich perfekt funktioniert. In Altenberg war es im Endeffekt nur noch Formsache, den Gesamtweltcup einzufahren. Eher war es bei dem Rennen wirklich so, es waren perfekte Bedingungen und ich wusste, heute ist die Möglichkeit, endlich unter diesen 53 Sekunden zu fahren. Und dass das dann endlich funktioniert hat, hat mich mega gefreut, weil ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Eismeister dort habe, der sich da extrem reinkniet, dass wir immer perfekte Bedingungen haben. Und dann stand endlich diese 52 da und das hat mich eigentlich an dem Tag so mega gefreut, dass es endlich geklappt hat.
Dass das so ein bisschen auch abfiel vielleicht.
Ja,
ne?
Es war wirklich so, vor dem Rennen habe ich gewusst, okay, heute ist es möglich und dann muss eigentlich an so einem Tag alles zusammenpassen, dass du dann den Bahnrekord fährst und wenn dann im Ziel 52.998 stand dann, glaube ich, da, war es einfach, ja, war cool.
Das ist ja auch eine sehr geschichtsträchtige Bahn da in Altenberg, die Rennrodelbahn. Das haben wir jetzt hier nicht unbedingt, wobei es im Harz gibt es auch so ein bisschen was, also da gibt es Angebote, aber so ganz im hohen Norden auf jeden Fall, da muss man sehr kreativ werden. Und wie das aussieht, das kann man ja immer im September in Kiel-Holtenau sehen, wenn die Kanalflitzer da unterwegs sind, in Seifenkisten nämlich. Sozusagen eine Art Rennrodeln oder Bobfahren des Nordens, wie Andreas Molles beschreibt.
Kieler Kanalflitzer in ihrem Element. Im Stadtteil Holtenau ist immer die Hölle los beim traditionellen Seifenkistenrennen im September. Die Vorbereitungen für dieses Jahr laufen schon. Flitzer an der Förde.
Ich finde sie auch schnell.
Es ist halt so ein cooles Gefühl, wenn man so richtig schnell fährt und dann den ganzen Fahrtwind ins Gesicht bekommt. Wir dürfen ja noch kein Auto fahren als Kinder. Und dann ist es einfach cool, wenn man dann die Straße lang fährt und dann theoretisch Auto fährt.
Das Bobfahren des Nordens.
Es ist halt für mich sozusagen das Gleiche, nur dass man hiermit nicht auf dem Schnee fährt, so wie mit dem Bob oder mit dem Bob auf dem Eis, sondern hiermit fährt man einfach auf dem Asphalt.
Oh nee, um Gottes Willen, dann hätte ich wirklich Schiss. Also Seifenkiste ist entspannt, aber so ein Bobrennen mit über 100 km/h, um Gottes Willen, da bin ich raus.
Hier fahren sie langsamer, mit Mottowagen Marke Eigenbau.
Wir hatten Glück, dass jemand aus Holtenau die traditionelle Superkiste Pink Panther verkaufen will. Die ist schon echt berühmt. Das ist ein Urgestein hier auch beim Seifenkistenrennen. Und da waren wir echt glücklich, dass wir die jetzt übernehmen dürfen und einfach mit der Tradition auch fortfahren dürfen.
Nebenan haben sich Vater und Sohn etwas ganz Neues ausgedacht, den aerodynamischen Bleistiftflitzer.
Die Form, haben wir gedacht, die ist windschnittig und mit der Spitze vorne. Ich habe mir vorgestellt, dass es einigermaßen leicht zu bauen ist. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also die Kiste ist, ich glaube, wie 90% aller Seifenkisten am Renntag eine Stunde vorher fertig geworden. Die Farbe ist noch getrocknet während des Rennens.
Letzte Hand anlegen, auch bei den Reifen.
So, und jetzt schauen wir mal. Das muss jetzt möglichst lange frei laufen. Das sieht aber erstmal gut aus. Und dann rollt man. Möglichst unter 40 Sekunden, sonst ist man langsam.
Mit der bin ich jetzt letztens einen steileren Berg da hinten runtergefahren. Und da sind wir, glaube ich, schon so auf 30 km/h gekommen.
Soll ich die festhalten?
Und dann heben wir sie runter. Das ist wie die Stapel laufen.
Felix, machst du hin? Jetzt heißt es runter vom Hof, rauf auf die Straße. Für einen ersten Probelauf.
Wenn die Straße da unten so weit frei ist, dann können wir starten.
Jetzt kommt noch mal ein Schwall Autos, aber wenn die durch sind, dann wäre auch frei.
Okay, und go.
Kurze Anschubhilfe und los geht's. Das ist fast wie Wintersport im frühlingshaften Holtenau.
Es ist so ein bisschen wie Bobfahren, weil man halt bei beiden sehr schnell ist. Es war nicht wie Bobfahren, weil es ist nicht kalt.
Vielleicht müssen wir ja auch irgendwie mit dem Klimawandel bald auch Kufen unter die Räder packen, damit sie dann rollen. Aber wir hoffen, dass wir einfach schönes Wetter immer im September haben.
Und nach dem Training ist vor dem Wettkampf. Das nächste Seifenkistenrennen in Kiel-Holtenau steigt am 19. September.
So, Lorenz und Ludwig schauen zu, dann weißt du, was du zu bauen hast, wenn du
ja,
zu Hause bist.
Ja, aber die sind generell mit vielen Sachen auch schnell unterwegs. Also ja? Das wird ihnen mit Sicherheit auch Spaß machen.
Haben die das total geerbt, ne, von dir?
Ja, also langsam geht nicht. Also egal, ob das mit dem Roller jetzt ist oder mit dem Fahrrad oder am Schlitten.
Also wenn ich mir euer Zuhause so vorstelle, ne? Alle so schnell unterwegs, so Entschleunigung ist nicht so viel. Ne?
Eher selten. Aber es ist schon auch mal schön, wenn man auch mal einen gemütlichen Nachmittag hat. Also den machen wir schon auch. Aber die Jungs haben eigentlich nie gemütliche Nachmittage, weil die brauchen immer Action. Aber ist ja auch schön so, als wie wenn sie sonst nur auf der Couch sitzen würden.
Vor allem, du hast das ja auch, du lebst das ja auch vor, denn was du ja auch total viel machst, ist, du engagierst dich ungemein. Es gibt die Kindersporttage, wo du sagst, ne, irgendwie, das soll Integration fördern, die organisierst du mit. Es gibt die Kinderhilfsaktion Plan B. Da warst du in Malawi und da hast du gesagt, das hat dich sehr verändert. Warum eigentlich?
Ja, mit Plan International war das, ich bin da schon sehr, sehr lange Botschafter sozusagen. Wir haben auch ein Patenkind, die Evelyn. Und
das war wollten, die wir gesehen haben zu Beginn?
Die genau, die hat damals ein Video gemacht, weil die hat halt von mir ein Video gesehen, was ich mache. Und dann hat sie ein Video gemacht, was sie machen können. Es war nur schade, wir konnten sie persönlich nicht besuchen, weil sie ist in Peru zu Hause. Und es hat leider nicht funktioniert, dass wir nach Peru fliegen. Aber meine Frau und ich wollten uns die Arbeit vom Plan anschauen und waren ja dann in Malawi. Und das war ja beeindruckend, wenn man das sieht, mit ja, welchen Möglichkeiten die Menschen dort ihr Leben bestreiten müssen, wie es dort in der Schule aussieht. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich sage immer, da wohnen wir ja in einem Paradies, wo alles möglich ist, wo eigentlich jetzt erstmal so gesagt alles perfekt läuft. Aber sie sind dort genauso glücklich. Die Kinder haben Spaß am Leben, gehen zur Schule, spielen Fußball, machen dort wirklich das Beste draußen. Es war sehr, sehr interessant, das einfach mal wirklich zu erleben. Und das erdet gewaltig.
Mhm, glaube ich. Gerade wenn man immer so dieses Erfolg, ne?
Richtig.
Sag mal, im März 2020 hast du den Verein Leads for Ukraine gegründet, warst persönlich dabei. Warum war dir das so wichtig?
Ja, ich sage mal, erstmal mitgegründet. Der Jens, unser Vorsitzender sozusagen, hat mich damals gefragt, Felix, du, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir dort mithelfen? Ich sage, du, Jens, natürlich. Und wir versuchen dort einfach wirklich die Ukraine zu unterstützen, egal in welcher Form. Natürlich sehr, sehr sportlerbezogen natürlich auch, aber auch das Land generell. Und warum macht man das? Ich sage einfach, es ist so, ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele schöne Sachen erleben dürfen. Habe schon viel gesehen und am Ende ist es so, glaube ich, ist es relativ einfach, dort mit sehr, sehr geringen Mitteln einfach zu helfen. Und das war einfach für mich ganz, ganz wichtig, einfach aus dem her, weil ich schon so viele schöne Sachen erleben durfte, dort einfach was zurückzugeben. Und das macht, wie soll ich sagen, also dass das ist, macht keinen Spaß. Natürlich wären wir froh, alle froh, wenn dieser Krieg vorbei ist. Aber dort einfach die Leute zu sehen, mit denen zu helfen, mit welchen geringen Mitteln, das ist einfach was Tolles.
Ihr seid ja auch da mittlerweile regelmäßig, ich glaube viermal im Monat sogar, schafft ihr das, dort eben zu helfen. Und du kümmerst dich auch um Sportler, unter anderem um Wladislav Heraskevich. Genau. Und der wollte genau dafür dir mal danken, dass du eben Sportler unterstützt und eben weißt, wie es denen geht.
Felix is legendary athlete, but beyond that, he is also amazing and great person. For me, Felix is a role model. What an athlete should be, which values he should represent, and how one should act in difficult times. Since the beginning of full-scale war, he was by himself, was evacuating people from the border. And till now, till these days, together with Atlas for Ukraine, they continue to provide help for people in Ukraine. And I am very grateful for that support.
Yeah, this is, wir sind sehr, sehr gut befreundet, der Vladi und ich. Das war eigentlich so, ja, so ging eigentlich das Ganze auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, so ging das eigentlich los. Er war brutal dankbar gleich am Anfang, was wir machen mit unserem Verein. Und so ist das Ganze dann einfach zustande gekommen. Und das war oder ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, tolle Freundschaft geworden, muss man einfach sagen. Er war Weihnachten, ich glaube 2003, auch bei uns zu Hause, hat er Weihnachten mit unserer Familie auch gefeiert. Es ist einfach was, war was Tolles und nicht war was, ist was Tolles. Und das, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele gerade gedacht haben, Moment, da war doch was. Und er war ja derjenige, der mit dem Helm aufgetaucht ist, jetzt bei den Olympischen Winterspielen, genau, wo 24 verstorbene Sportler drauf waren,
genau,
die entweder noch zu Olympia wollten, also Nachwuchssportler oder eben auch aktuelle Sportler, wurde dadurch disqualifiziert. Standet ihr euch da nah? Wart ihr da im Kontakt und habt darüber gesprochen?
Wir waren dort in Kontakt. Meine Frau war, sag ich mal, noch viel, viel mehr dort in Kontakt. Ich bin immer noch zutiefst, wie soll ich sagen, enttäuscht, dass er mit diesem Helm nicht starten durfte, weil es meiner Meinung nach, er hat keine Regeln oder irgendwas gebrochen oder gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Er wollte einfach nur daran erinnern. Das ist eigentlich wirklich in dem Fall dort seine Botschaft oder war dort seine Botschaft. Und für seinen Traum, er wollte bei Olympia an den Start gehen und er hätte auch wirklich Chancen gehabt, dort vorne um die Medaillen mitzufahren, weil er war richtig schnell im Training. Tut es mir natürlich sehr, sehr leid, dass er dort diesen Traum, wie soll ich sagen, ja, nicht verwirklichen konnte. Aber ich weiß, er macht weiter. Ich hoffe, dass er in 4 Jahren dann nochmal die Chance hat, bei Olympia anzutreten.
Ja, bestimmt. Bei uns geht es gleich nochmal um Namen. Und ich möchte gleich mal von dir wissen, wer eigentlich Ludwig und Loritz ausgesucht hat. Denn in unserer heutigen Ausgabe von Eat, Read, Sleep geht es um einen Frühjahresbestseller, in dem Namen eben so eine große Rolle spielen, wie Sie jetzt von Katharina Marenholz und Jan Ehlert erfahren. Im Eat, Read, Sleep Büchertipp von Annika Röhrs.
Jan, hättest du vielleicht auch gerne Yannick geheißen?
Nee, ich mag meinen Namen.
Weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Gott sei gnädig.
Oh, Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja. Namen ist ein Thema in dem Buch, was wir heute mitgebracht haben. Die Namen von Florence Knapp. Es geht um eine Person im Grunde, die verschiedene Lebenswege beschreitet, je nachdem, welchen Namen sie bekommt.
Bear, Gordon und Julian. Die Namen muss man sich merken. Es beginnt mit der Mutter, mit Cora.
Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind, um eben heute auch einen Ausnahmesportler kennenzulernen. Er galt auch schon früh als Talent, was der Weltmeistertitel mit 20 auch bestätigte. Es folgten Olympiamedaillen und zahlreiche Weltcupsiege. Also er muss eigentlich die coolste Socke der Welt sein, denn seine Fahrten, die sehen total kontrolliert und ruhig aus, bis man sieht, dass er mit teilweise sogar 150 Kilometer pro Stunde auf dem Rücken durch einen Eiskanal rast. Herzlich willkommen, Rennrodler Felix Loch.
Hallo, servus.
Ich muss ja sagen, ich habe gestern, das mache ich nicht ganz so oft, aber Bayern München tatsächlich die Daumen gedrückt bei der Champions League, weil ich wusste ja, du bist riesen Bayern München Fan und nicht, dass du mir hier mit schlechter Laune auftauchst. Aber es hat sich gelegt, oder?
Die Laune war natürlich gestern erstmal ein bisschen betrübt. Ich bin großer Bayern Fan, aber ja, so ist es im Sport, auch wenn ich jetzt schon so ein bisschen... es war schon manches sehr grenzwertig. Deswegen.
Achso, ja. Die Schiedsrichter. Ja, gut.
Genau, aber darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren. Aber es ist Sport, wie bei mir auch. Es gehört mit dazu, gewinnen und verlieren. Und am Ende, es geht halt einfach weiter.
Guck mal, aber das hast du nicht. Du hast keinen Schiri, der da irgendwie pfeifen kann. Du hast nur die Zeit, die dann später bestimmt, ob du gewinnst. Ne?
Genau so ist es. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Weil das wäre für mich nichts, wenn einer dort noch sagt, ah, du kriegst jetzt 18 Punkte oder 19 Punkte. Bin froh, dass das bei mir nicht irgendeine Rolle mitspielt.
Aber sag mal, wir alle denken ja jetzt so, oh, der Sommer kommt, ne? Die entspannte Zeit kommt. Ist es bei dir auch so? Freust du dich? Oder sagt man als Wintersportler, der Winter kann eigentlich gar nicht lang genug sein?
Also zum Schluss ist man dann schon froh, wenn es dann mal rum ist, wenn man einfach wieder mehr zu Hause ist. So das Ganze einfach ja, mit Familie wieder mehr Zeit verbringen kann, ist ganz, ganz wichtig. Deswegen freue ich mich dann schon, wenn die Saison so langsam zum Ende kommt. Auch wenn ich gern das ein oder andere Mal auch noch mal fahren würde. Aber andererseits ist es auch schön, dass es einfach nicht möglich ist, weil so freust du dich wieder mehr, wenn du im September oder Ende September, Anfang Oktober, wenn es dann wieder losgeht.
Und ist jetzt schon vorbei? Also machst du jetzt schon deutlich weniger, nur noch Krafttraining?
Also die Saison, sozusagen die Wintersaison ist sowieso vorbei, aber die Vorbereitung für die nächste Saison geht jetzt schon wieder los. Wir sind schon wieder dabei, haben jetzt gerade angefangen, um uns wieder ja, für den nächsten Winter fit zu machen, dass wir, wenn es geht, wieder vorn um den Sieg mitfahren können.
Hast ja auch viel vor, neuer Weltmeistertitel und dann kommt Olympia und so weiter. Wollen wir uns alles darüber unterhalten, auch eben, was das Besondere ist im Eiskanal, wie man da ja, diese Angst vielleicht auch kontrolliert und ob es das Rennrodler-Gen gibt. Also Felix Vieter, würde ich sagen, spricht auf jeden Fall dafür. Dazu gleich mehr. Das sind so viele tolle sportliche Momente, ganz viele Weltcupsiege, Goldmedaillen. Gibt es aber so einen Moment, wo du sagst, oh, den würde ich gerne nochmal erleben?
Einen würde ich immer nicht sagen, das sind schon viele. Natürlich der erste Weltmeistertitel, Wahnsinn. Von dem ist keiner ausgegangen, ich natürlich selber auch nicht, weil ich gerade in die Mannschaft eigentlich da in diesem Jahr so richtig reingekommen bin.
18, ne?
Ja, das war schon wirklich Wahnsinn. Aber natürlich auch die Olympiamedaillen waren immer was ganz was Besonderes. Sowas vergisst man nicht. Wir haben eine Heimweltmeisterschaft bei uns am Königssee gehabt. Das ist nochmal was ganz was Spezielles, sage ich mal, gewesen, weil natürlich der Druck einfach noch viel, viel höher ist, weil es jeder erwartet, dass du dort gewinnst. Deswegen, es gibt viele tolle Momente, an die man sich sehr, sehr gern zurückerinnert.
Ja, das glaube ich. Aber wenn man so jung ist, empfindet man wahrscheinlich auch den Moment anders, als wenn du heute so auf dem Podest stehst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass es jetzt heute oder jetzt die letzten Jahre irgendwie ein bisschen auch emotionaler geworden ist. Es ist so natürlich mit der Familie, mit zwei Jungs, die sich selber dort ausprobieren, die dort immer mitfiebern, die größten Kritiker sind natürlich auch.
Ehrlich? Sagen die dir am ehesten, da hättest du mal dich anders in die Kurve legen müssen?
Aber ganz genau. Aber ganz genau. Deswegen, das ist schon irgendwie, es hat sich verändert, aber gut, so ist halt natürlich das Leben, es verändert sich immer was und ich würde sagen, es war früher, glaube ich, sehr, sehr schön und jetzt ist es immer noch genauso schön.
Aber was würdest du denn sagen? Weil das fing schon so früh bei dir an. Ich glaube, mit 5,5 lagst du das erste Mal auf dem Schlitten. Aber was macht einen guten Rodler aus?
Worauf kommt es da an?
Es sind viele Sachen. Natürlich, umso früher man irgendeine Sportart anfängt, umso besser ist es. Das ist egal, über welche Sportart brauchen wir uns über. Ist es Skifahren, ist es Radfahren, ist es egal wo. Man tut sich einfach als Kind natürlich sehr, sehr leicht. Und am Ende ist es natürlich das, dass du dabei bleibst, dass du motiviert wirst, dass du diesen Sport einfach weitermachst. Du brauchst gute Trainer, die das Ganze natürlich auch fördern. Und am Ende braucht man natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen ein Talent dafür. Es geht, glaube ich, immer, man kommt oder man kann mit Fleiß und allem Möglichen sehr, sehr weit kommen. Aber man braucht am Ende auch noch ein bisschen Talent und vielleicht auch noch das ein oder andere Mal ein bisschen Glück.
Und ein bisschen mentale Stärke, würde ich sagen, wenn man mit 150 im Eiskanal ist. Ich weiß nicht, wie viele Kräfte wirken da auf einen ein? Ich glaube, bei der Achterbahn sind es höchstens 4 oder 5 mal das eigene Körpergewicht. Wie ist das beim
Es ist unterschiedlich natürlich von Bahn zu Bahn, aber wir haben Bahnen, wo du mal über 6 an die 7G rankommst. Aber es ist natürlich auch nur über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Es ist nicht so, dass wir da 3, 4, 5 Sekunden dort mit 7G durch eine Kurve fahren.
Wir nehmen dich, du nimmst uns jetzt mal mit rauf auf deinen Schlitten.
Ja, genau. Also man sieht es ja, es sind ja oft nur kurze Momente, wo die Fliehkräfte so extrem wirken. Und das ist eigentlich dann auch kein Problem, weil man muss sich ja noch vorstellen, wir liegen ja. Es ist ja nicht wie ein Kampfpilot, der sitzt, wo dann vielleicht das Blut nach unten gedrückt wird.
Aber dein Herz geht schon ganz schön hoch, ne?
Der Puls geht gewaltig hoch und das haben wir einmal probiert und das war dann schon irgendwo interessant, wie das am Start oben losgeht und wie sich der so während der Fahrt dann entwickelt. Von dem bin ich auch nicht ausgegangen, weil wir haben hier über 170 und wenn ich jetzt draußen laufen gehe mit einem Puls von 170, schnaufe ich schon ganz schön, aber beim Fahren merkst du es eigentlich gar nicht.
Aber auch dieses Gewackel, also hältst du dich so, das ist ja unheimlich anstrengend, oder, sich festzuhalten?
Es geht eigentlich. Der Schlitten schaut sehr unbequem aus, ist es aber nicht. Das ist fast so ein bisschen wie die Couch hier. Also es muss, sage ich mal, schon auch so ein bisschen gemütlich sein. Aber am Ende ist es ein Sportgerät, was natürlich genau auf mich angepasst ist. Aber nur reingepresst würde nicht funktionieren, weil dann hättest du kein Gefühl auf dem Schlitten und könntest am Ende auch nicht schnell fahren.
Und Angst hast du dabei nicht? Also schaltet sich dein Kopf komplett aus oder woher kommt diese Angstbefreitheit?
Ich glaube, das ist das, weil ich so früh angefangen habe oder generell als Kind hast du ja keine Angst. Da legst du dich drauf, hast Spaß, bist mit deinen Freunden dort am Rodeln oder am Sport machen. Da denkst du über sowas gar nicht nach. Und jetzt denke ich auch eigentlich über sowas nicht. Eigentlich, ich denke über Angst da nicht nach, weil wenn dieser Moment, glaube ich, kommt, dann sollte ich es wirklich sein lassen. Wichtig ist, dass dieser Respekt immer da ist. Es ist eine Rennsportart, es kann immer was passieren. Und deswegen dem Gedanken, den muss man schon, sage ich mal, einfach immer im Kopf haben.
Ich habe gelesen, wer zögert, verliert, heißt es immer bei den Rennrodlern. Das ist auch heftig.
Ja gut, am Ende kommst du ja nicht mehr aus. Wenn du oben losgefahren bist mit Bremsen oder sowas, funktioniert nicht. Also wir haben nicht wie im Auto da Bremse und ein Gaspedal, sondern wenn es einmal losgeht, dann geht es voran. Richtig.
Und dann kommt es ja auch darauf an, was für einen Schlitten du unter dir hast. Ich glaube, so einfach vom Techniker irgendeinen, das wäre nicht dein Ding. Ne?
Nein.
Das muss ein bestimmter sein.
Richtig, also ich bin dort sehr, sehr viel selber mit am Arbeiten, weil mir das Ganze, ja, wie soll ich sagen, auch natürlich Spaß macht, sich da zu probieren. Einfach sich jeden Tag wieder dann fürs Training vorzubereiten, neu vorzubereiten. Natürlich auch immer in Absprache mit dem Techniker, weil das ist ganz, ganz wichtig. Aber am Ende, wenn ich weiß, das habe ich jetzt verändert, dann weiß ich schon, auf was ich mich am nächsten Tag zumindest einstellen muss, was vielleicht passieren könnte.
Jetzt bei den Olympischen Spielen hast du gesagt, da lief es nicht ganz so optimal. Also es gab jetzt keine Medaille. So. Und da hast du gesagt, es lag auch so ein bisschen am Schlitten.
Ja, da war es eigentlich wirklich so, ich sag wirklich, oder wir haben gesagt, verwachselt, wird der Skifahrer sagen. Okay. Es war am Ende nicht das perfekte Setup für diese Bahn, für diese Bedingungen. Das haben wir erst im Nachhinein leider erkannt. Die Saison ist mega gelaufen. Es hat vom ersten bis zum letzten Rennen eigentlich immer wirklich perfekt funktioniert. Und dann machst du dir natürlich, wenn dann Olympische Spiele sind, fängst du nie auf einmal an, alles neu zu machen und alles umzudenken. Mhm. Und da ist uns, ja, wie soll ich sagen, der ein oder andere Fehler leider passiert.
Ja, und auch am Anfang so ein bisschen Fahrfehler, ne? Und irgendwo habe ich
die
gehört.
Die Fahrfehler waren es wahrscheinlich gar nicht so. Es war wirklich so, dass der Schlitten wirklich die Schiene, sage ich immer, das Stück Stahl, was am Ende dort am Eis ist, das entscheidet ja doch über Sieg oder Niederlage. Und das war, wie gesagt, nicht optimal für diese Bahn, für diese Bedingungen abgestimmt. Jetzt könnte man erwarten, ja, du musst es doch wissen. Aber es ist immer schon auch noch so ein bisschen eine Unbekannte mit dabei, gerade wenn es auf eine neue, Bahn geht, ob man dann genau das Richtige erwischt.
Warst du enttäuscht? Oder?
Also ich habe es im Training schon so ein bisschen mit, also im letzten Training oder in den letzten zwei Trainingsläufen gesehen, oh, das wird ganz schön, ja, das wird hart, wenn es vorne eine Medaille werden soll. Und das Ziel war eine Medaille. Ich habe ja von Anfang an gesagt, es zählt nicht nur die Goldmedaille, weil Olympia ist immer, sage ich mal, auch speziell.
Aber es haben ja alle auch gedacht. Ne?
Ja, natürlich. Aber für mich war es schon die ganze Saison und auch die Vorbereitung war das Ziel eine Medaille bei Olympia. Und wie gesagt, im Abschlusstraining habe ich es dann schon so ein bisschen, ist es mir gedämmert sozusagen, dass es wirklich zäh wird.
Hast du da mit jemandem drüber gesprochen vorher?
Mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Weil am Ende ist es dann auch sowas, dann heißt es gleich, ja, du steck jetzt deinen Kopf nicht vorher in den Sand oder sowas. Mhm. Dafür bin ich schon zu lange dabei. Die Sprüche kenne ich. Habe ich auch nicht. Aber ich habe gewusst, okay, ich brauche 4 perfekte Läufe, es darf nie was schief gehen und gerade wenn sowas ist, wenn du sowas im Kopf hast und dann noch so kleine Fahrfehlerchen hast, wird es einfach schwierig und deswegen war an den 2 Tagen leider nicht mehr möglich.
Das ist ja, muss alles zusammenkommen, auch so mental muss alles stimmen. Richtig. Ja, so Eiskanäle haben wir jetzt bei uns im Norden auf Anhieb nicht gefunden, aber wir wollten so ein bisschen deinem Adrenalin nachspüren und deshalb ging es für unsere Reporter Christian Papesch und Philipp Kafsack an die Rappbodetalsperre im Harz. Dort gibt es eben nicht nur die größte Trinkwassertalsperre mit der höchsten Staumauer Deutschlands, sondern auch ein Mekka für Adrenalin-Junkies. Das ist genau richtig, also für zumindest einen der Reporter.
Die Rappbodetalsperre im Harz. Ein Ort für Naturliebhaber und Adrenalin-Junkies. Aber kein Ort für Menschen mit Höhenangst.
Kommst du?
Ich weiß nicht.
Na, der Blick, also ich würde sagen, besser wird's nicht mehr, oder?
Ich fühle mich jetzt schon fehl am Platz, also ich kann hier gar nicht runtergucken. Höhe muss ich nicht haben und Adrenalin brauche ich, glaube ich, auch nicht heute.
Blöd für dich, dass es hier eine der längsten Hängebrücken der Welt gibt. Auf 483 Metern quer über das Rappbodetal in 100 Metern Höhe.
Genau dein Ding, ne?
Ja, genau mein Ding. Also dieses Gewackel geht gar nicht und ich bin froh, wenn ich mich an beiden Seiten festhalten kann.
Nur sind wir nicht zum Festhalten hier, sondern zum Fallenlassen. Bei einem Pendelsprung von der Mitte der Brücke 70 Meter in die Tiefe.
Bei so einer Achterbahn oder so einem Fallturm, da hast du immer noch so einen Bügel, der zieht dich mit runter. Und hier bist du, fällst du wirklich frei.
Du kannst einem richtig Mut machen, das ist total schön.
Bin für dich da.
Danke. Man hängt hier am Haken, damit man auch nicht wieder gehen kann.
Die gute Nachricht, du musst meinen Sprung nur filmen, oder?
Überraschung, ich spring gar nicht.
Keine Chance, ich kann nicht mal zugucken.
Und langsam vergeht auch mir das Lachen.
Also die Knie schwanken jetzt ganz schön und ich finde das auch ganz schön tief. Dann gibt's kein Zurück mehr. 3, 2, 1, let's go! Boah, krass. Alles gut. Oh, der Moment des freien Falls ist unglaublich. Da kribbelt alles, Schmetterlinge im Bauch. Oh, gleich wieder.
Aber vorher wartet in diesem Turm noch eine Überraschung für dich.
Also ich springe da ganz sicher nicht runter, wenn es darum geht.
Ja, du bleibst doch erstmal unten für eine kurze Zeit.
Der Ultrashot.
Sieht auf jeden Fall beängstigend hier aus, finde ich. Also geht definitiv hoch und ich weiß nicht, was es mit diesem Ding hier auf sich hat.
Dieses Ding ist ein Menschenkatapult, das dich 38 Meter in die Luft schießt.
Wir fahren dich nach oben, du genießt die Aussicht erstmal und dann fällst du erstmal komplett nach unten im freien Fallmodus. Wir holen ein bisschen Anlauf und dann kriegst du beim zweiten Mal den vollen Schuss.
Bist du sicher, dass du das vorher wissen wolltest?
Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich gar nicht fragen sollen. Ich bin halt einfach dem Ganzen jetzt hier ausgeliefert. Ich komme hier nicht mehr raus, ich muss das jetzt irgendwie ertragen.
Gute Reise!
Vielen Dank. Was? 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 Oh fuck. Oh Mann. Oh Mann. Das waren die längsten 90 Sekunden meines Lebens, aber richtig krass cool. Das ist echt so wie Fliegen da oben. Du bist da in der Luft und Hammer. Also es ist echt Ja, wie so ein Vogel. Und dann spürst du nichts mehr, ist wie so frei in der Luft. Aber ich musste die Augen zumachen. Also ich konnte mir das nicht angucken, aber krass. Richtig cool.
Und weil du so mutig warst, kommt jetzt noch ein Bonus. Die Mega-Zipline.
Nee, danke. Für heute bleibe ich Zuschauer mit festem Boden unter den Füßen.
Während ich noch ein letztes Mal fliege.
Sie hätten nach Felix hören sollen, gerade die ganze Zeit. Jawohl, ja, gut, super, will ich auch.
Würde ich sofort machen. Ehrlich? Ja, ich bin da bei sowas, ich sage mal, sehr, sehr schmerzfrei. Also meine Frau schimpft immer, wenn wir irgendwo am Volksfest oder so sind und ich dann da drinnen sitze und es schaut bei mir so unspektakulär aus und sie ist da drin und voll angespannt und irgendwas. Das ist bei mir, ja, weil ich es ja mehr oder weniger fast den ganzen Winter täglich erlebe.
Wie erlebt ihr das denn wenn du fährst?
Sie ist sehr nervös. Also ich sag, bei Weltcuprennen geht es jetzt schon langsam, aber gerade wenn es dann Weltmeisterschaften oder Olympia, da ist sie schon sehr, sehr nervös und muss ganz schön kämpfen mit ihren Nerven.
Und die Kinder auch, oder geht's?
Die Jungs, das sind immer die größten Kritiker. Also die sind zwar schon da voll mit dabei, gerade der Große, der Lorenz, der fiebert da richtig mit. Der ist auch, sehen wir es ja, der ist dann schon auch mal ein bisschen nervös, hat auch schon mal die ein oder andere Träne verdrücken müssen, wo es mal nicht so funktioniert hat. Also der ist da schon emotional auch voll mit dabei. Aber für mich ist es gerade immer mega, wenn dort die Family mit dabei sein kann, mit vor Ort mit zuschauen kann, ist immer was ganz was Schönes einfach.
Und deine Frau kümmert sich ja auch viel um das Drumherum so. Wie ist das jetzt, wenn so ein bisschen das wechselt und jetzt so diese Sommersaison kommt? Verschiebt sich alles in eurer Familie dann?
Es ist eigentlich wirklich so. Ich sage immer, jetzt bin ich da, jetzt kannst du mal wieder oder jetzt kannst du Vollgas geben in deinem Job. Sie ist selbstständig, bleibt im Winter einfach wirklich immer viel liegen, ja, mit zwei Jungs. Und der Papa ist mehr oder weniger vielleicht einen Tag die Woche mal kurz zum Klamottenwechseln da, wenn ich nicht mal irgendwo mal 3-4 Wochen am Stück unterwegs bin. Deswegen jetzt ist gerade wieder mehr Zeit für sie, wo sie einfach Vollgas geben kann in ihrem Job.
Sport studiert, glaube ich, ne?
Sportmanagement. Macht aber jetzt nicht nur Sportmanagement, sondern auch rund um andere Events organisieren und sowas. Deswegen, da ist jetzt sie wieder voll im Einsatz. Ich kümmere mich mehr um die Jungs. Ist auch wirklich einfach cool, mit denen die Zeit zu verbringen, Sachen zu erleben, egal was. Macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich genieße die Zeit auch wirklich dann. Aber sie sagt dann auch irgendwann mal im August, boah, jetzt wird es mal Zeit, dass du wieder wegfährst.
Ja, ehrlich?
Ja, es ist so.
Ja, wobei sie wusste ja, was auf sie zukommt. Ne? Ich musste so lachen, sie hat gesagt, ihr habt euch kennengelernt wie das schwedische Königspaar.
Ja, genau. Es war 2010 nach Olympia, haben wir uns kennengelernt. Da war sie sozusagen meine Hostess in München. Zufällig für mich zuständig. Und so haben wir uns dort kennengelernt, weil es war ganz lustig, weil sie hätte von mir 4 Taschen mit 32 Kilo nehmen sollen, wo ich gesagt habe, ja, wie willst du jetzt das bitte machen? Das funktioniert nicht. Und so sind wir dann in Kontakt geblieben und passt anscheinend seitdem sehr, sehr gut.
Ach, schön. Gleich Gentleman gewesen, gleich für sich Werbung gemacht.
Sehr gut gemacht. Ich habe auch einen Schirm gehalten, weil an dem Tag war es leider richtiges Schmuddelwetter. Und das war nämlich auch lustig, weil dann stand so ein kleines Mädchen neben mir, die ganze Zeit so einen Schirm hier oben irgendwie in der Luft hatte. Ich sagte, jetzt hör bitte auf, gib mir den Schirm. Das schaut ein bisschen lächerlich aus, wenn du jetzt da den Schirm für mich halten musst.
So, mit deinen Kindern, wenn du jetzt so ein bisschen fast Zeit nachholst, die du jetzt im Winter vielleicht nicht hattest, ist es dann so, dass du auch mit denen so ein bisschen trainierst?
Also ich versuche mich da ein bisschen rauszuhalten, weil das hat mein Dad genauso gemacht. Der hat mich da, ich will nicht sagen abgegeben, aber dafür sind halt am Ende die Kinder- und Jugendtrainer, wie soll ich sagen, zuständig und die haben das sehr, sehr gut im Griff. Natürlich versucht man da so ein bisschen auch immer drauf zu schauen, ob das auch alles passt und so vorsichtig ein bisschen mit anzuschieben. Aber ich hänge mich da nicht mit rein, weil das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Dann da ist, ich will nicht sagen, der Streit vorprogrammiert, aber ich halte mich dort einfach raus, weil die sollen sich selber dort durchsetzen, sollen ihre Erfahrungen machen und nicht dort irgendwie von mir hingedrängt werden, weil das funktioniert am Ende nicht.
Wir können ja mal gucken, wie die beiden auf dem Schlitten aussehen und wie du da reagiert hast. Sehr entspannt nämlich.
Ah ja, das ist
Da sieht man sie. Bei euch, ist das bei euch zu Hause?
Das ist bei uns zu Hause, ja, genau. Das waren so die ersten Versuche hier, genau, auf so, ein kurzes Stück.
Ist das Lorenz oder Ludwig?
Das ist der Ludwig gewesen, das ist der Lorenz. Ja, schon voll in Profi. Action. Ja, aber jeder aller Anfang ist schwer. Aber wenn man das dann so sieht, dann, oder wenn man mal mit dabei ist und das Ganze sieht, das ist schon irgendwie dann cool. Dann fühlt man sich so ein bisschen wieder zurückversetzt in der Zeit. Ja. Und das macht schon mega Spaß, wenn du die Kids dort siehst, wie sie das dann oder wie sie dir so nacheifern. Das ist schon was Schönes.
War denn dein Vater auch immer so entspannt, wenn er dir zugeguckt hat? Ich meine, man muss mal vielleicht noch mal als Erklärung, dein Vater, deutscher Nationaltrainer, Mama war zu DDR-Zeiten auch Rennrodlerin in der Spitzenklasse. Ich glaube, der Opa war auch aktiv, also nur um die Gene mal so ein
genau,
bisschen zu erklären.
Genau, also das ist ja immer das, wo ich sage, ja, ich muss ja irgendwo in den Genen am Ende ja liegen, warum es vielleicht so gut funktioniert.
Ach, guck mal, da ist
der Papa. Ja, also ich sage bei... Ich glaube, bei Weltcuprennen war er, weil er hat jetzt ja auch aufgehört, er hat ja sein Amt sozusagen abgegeben, war er, glaube ich, in der Regel schon immer recht entspannt. Aber auch bei Weltmeisterschaften oder gerade Olympia, ja, habe ich es ihm dann schon oder sehe ich es ihm dann schon noch an, wenn er angespannt ist. Aber in der Regel hat er das eigentlich ganz gut im Griff gehabt, immer, dass das nicht so nach außen, rauskommt. Aber er war natürlich immer voll mit dabei, hat mitgefiebert. Aber das hat er nicht nur bei mir, sondern das hat er eigentlich bei all seinen Sportlern, die dort vorne um die Medaillen mitgefahren sind.
Aber als das in Sochi war, das war auch Olympia, da ging einiges schief. Und ich finde, da sieht man ganz gut, wie er dich auch mental unterstützt hat.
Das war in Korea, aber ist nicht schlimm.
Ach so, aber erklär noch mal, wo war das?
Das ist in Korea gewesen, 2018, wo der, ja, leider doofe Fahrfehler, ich sag's jetzt mal wieder, weil er wäre vermeidbar gewesen, passiert ist. Und im Nachhinein, sage ich, war das für mich, glaube ich, extrem wichtig, dass er in dem Moment einfach, für mich einfach da war. Mhm. Weil meine Frau, die Lisa, konnte nicht mit dabei sein. Die war 2014 in Sochi mit dabei. Mhm. Aber sie war zu der Zeit hochschwanger, weil der zweite Nachwuchs sozusagen im Anflug war. Und wir haben gesagt, na, da fliegst du nicht rüber, das tun wir uns nicht an, das Risiko, dass am Ende was ist. Aber er war sozusagen dann in dem Moment für mich da. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dort jemand aus der Familie, oder der halt so nah dran ist, einfach da war und mich in den paar Sekunden dort im Arm gehabt hat, um das Ganze, ja, wie soll ich sagen, einfach schnell zu verdauen.
Und jetzt war er beim Weltcup auch dabei. Also er ist schon so, dass er dich unterstützt. Ich meine, Bahnrekord in Altenberg, das können wir auch noch mal erwähnen. Bist du jetzt gerade erst gefahren? Also es läuft ja, wir wollen nicht so viel darüber sprechen, was nicht läuft. Ne? Also es läuft ja eigentlich ganz gut für dich.
Ja, richtig. Also die Saison generell war sensationell. Also wirklich vom ersten bis zum letzten Weltcuprennen hat es wirklich perfekt funktioniert. In Altenberg war es im Endeffekt nur noch Formsache, den Gesamtweltcup einzufahren. Eher war es bei dem Rennen wirklich so, es waren perfekte Bedingungen und ich wusste, heute ist die Möglichkeit, endlich unter diesen 53 Sekunden zu fahren. Und dass das dann endlich funktioniert hat, hat mich mega gefreut, weil ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Eismeister dort habe, der sich da extrem reinkniet, dass wir immer perfekte Bedingungen haben. Und dann stand endlich diese 52 da und das hat mich eigentlich an dem Tag so mega gefreut, dass es endlich geklappt hat.
Dass das so ein bisschen auch abfiel vielleicht.
Ja,
ne?
Es war wirklich so, vor dem Rennen habe ich gewusst, okay, heute ist es möglich und dann muss eigentlich an so einem Tag alles zusammenpassen, dass du dann den Bahnrekord fährst und wenn dann im Ziel 52.998 stand dann, glaube ich, da, war es einfach, ja, war cool.
Das ist ja auch eine sehr geschichtsträchtige Bahn da in Altenberg, die Rennrodelbahn. Das haben wir jetzt hier nicht unbedingt, wobei es im Harz gibt es auch so ein bisschen was, also da gibt es Angebote, aber so ganz im hohen Norden auf jeden Fall, da muss man sehr kreativ werden. Und wie das aussieht, das kann man ja immer im September in Kiel-Holtenau sehen, wenn die Kanalflitzer da unterwegs sind, in Seifenkisten nämlich. Sozusagen eine Art Rennrodeln oder Bobfahren des Nordens, wie Andreas Molles beschreibt.
Kieler Kanalflitzer in ihrem Element. Im Stadtteil Holtenau ist immer die Hölle los beim traditionellen Seifenkistenrennen im September. Die Vorbereitungen für dieses Jahr laufen schon. Flitzer an der Förde,
Ich finde sie auch schnell. Es ist halt so ein cooles Gefühl, wenn man so richtig schnell fährt und dann den ganzen Fahrtwind ins Gesicht bekommt. Wir dürfen ja noch kein Auto fahren als Kinder. Und dann ist es einfach cool, wenn man dann die Straße lang fährt und dann theoretisch Auto fährt.
Das Bobfahren des Nordens.
Es ist halt für mich sozusagen das Gleiche, nur dass man hiermit nicht auf dem Schnee fährt, so wie mit dem Bob oder mit dem Bob auf dem Eis, sondern hiermit fährt man einfach auf dem Asphalt.
Oh nee, um Gottes Willen, dann hätte ich wirklich Schiss. Also Seifenkiste ist entspannt, aber so ein Bobrennen mit über 100 km/h, um Gottes Willen, da bin ich raus.
Hier fahren sie langsamer, mit Mottowagen Marke Eigenbau.
Wir hatten Glück, dass jemand aus Holtenau die traditionelle Superkiste Pink Panther verkaufen will. Die ist schon echt berühmt. Das ist ein Urgestein hier auch beim Seifenkistenrennen. Und da waren wir echt glücklich, dass wir die jetzt übernehmen dürfen und einfach mit der Tradition auch fortfahren dürfen.
Nebenan haben sich Vater und Sohn etwas ganz Neues ausgedacht, den aerodynamischen Bleistiftflitzer.
Die Form, haben wir gedacht, die ist windschnittig und mit der Spitze vorne. Ich habe mir vorgestellt, dass es einigermaßen leicht zu bauen ist. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also die Kiste ist, ich glaube, wie 90% aller Seifenkisten am Renntag eine Stunde vorher fertig geworden. Die Farbe ist noch getrocknet während des Rennens.
Letzte Hand anlegen, auch bei den Reifen.
So, und jetzt schauen wir mal. Das muss jetzt möglichst lange frei laufen. Das sieht aber erstmal gut aus. Und dann rollt man. Möglichst unter 40 Sekunden, sonst ist man langsam.
Der bin ich jetzt letztens einen steileren Berg da hinten runtergefahren. Und da sind wir, glaube ich, schon so auf 30 km/h gekommen. Soll ich mich festhalten?
Und dann heben wir sie runter. Das ist wie die Stapel laufen.
Felix, machst du hin? Jetzt heißt es runter vom Hof, rauf auf die Straße für einen ersten Probelauf.
Wenn die Straße da unten soweit frei ist, dann können wir starten.
Jetzt kommen noch mal ein Schwall Autos, aber wenn die durch sind, dann wäre auch frei.
Okay, und komm.
Kurze Anschubhilfe und los geht's. Das ist fast wie Wintersport im frühlingshaften Holtenau.
Es ist so ein bisschen wie Bobfahren, weil man halt bei beiden sehr schnell ist. Es war nicht wie Bobfahren, weil es ist nicht kalt.
Vielleicht müssen wir ja auch irgendwie mit dem Klimawandel bald auch Kufen unter die Räder packen, damit sie dann rollen. Aber wir hoffen, dass wir einfach schönes Wetter immer im September haben.
Und nach dem Training ist vor dem Wettkampf. Das nächste Seifenkistenrennen in Kiel-Holtenau steigt am 19. September.
So, Lorenz und Ludwig schauen zu, dann weißt du, was du zu bauen hast, wenn du zu Hause bist.
Ja, aber die sind generell mit vielen Sachen auch schnell unterwegs. Also ja? Das wird ihnen mit Sicherheit auch Spaß machen.
Und du hast total geerbt, ne, von dir?
Ja, also langsam geht nicht. Also egal, ob das mit dem Roller jetzt ist oder mit dem Fahrrad oder am Schlitten.
Also wenn ich mir euer Zuhause so vorstelle, ne? Alle so schnell unterwegs, so Entschleunigung ist nicht so viel. Ne?
Eher selten. Aber es ist schon auch mal schön, wenn man auch mal einen gemütlichen Nachmittag hat. Also den machen wir schon auch. Aber die Jungs haben eigentlich nie gemütliche Nachmittage, weil die brauchen immer Action. Aber ist ja auch schön so, als wie wenn sie sonst nur auf der Couch sitzen würden.
Vor allem, du hast das ja auch, du lebst das ja auch vor, denn was du ja auch total viel machst, ist, du engagierst dich ungemein. Es gibt die Kindersporttage, wo du sagst, ne, irgendwie, das soll Integration fördern, die organisierst du mit. Es gibt die Kinderhilfsaktion Plan B. Da warst du in Malawi und da hast du gesagt, das hat dich sehr verändert. Warum eigentlich?
Mit Plan International war das, ich bin da schon sehr, sehr lange Botschafter sozusagen. Wir haben auch ein Patenkind, die Evelyn. Und
das war die wir gesehen haben zu Beginn?
Hat damals ein Video gemacht, weil die hat halt von mir ein Video gesehen, was ich mache. Und dann hat sie ein Video gemacht, was sie machen können. Es war nur schade, wir konnten sie persönlich nicht besuchen, weil sie ist in Peru zu Hause. Und es hat leider nicht funktioniert, dass wir nach Peru fliegen. Aber meine Frau und ich wollten uns die Arbeit vom Plan anschauen und waren dann in Malawi. Und das war beeindruckend, wenn man das sieht mit ja, welchen Möglichkeiten die Menschen dort ihr Leben bestreiten müssen, wie es dort in der Schule aussieht. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich sage immer, da wohnen wir ja in einem Paradies, wo alles möglich ist, wo eigentlich jetzt erstmal so gesagt alles perfekt läuft. Aber sie sind dort genauso glücklich. Die Kinder haben Spaß am Leben, gehen zur Schule, spielen Fußball, machen dort wirklich das Beste draußen. Es war sehr, sehr interessant, das einfach mal wirklich zu erleben. Und das erdet gewaltig.
Glaube ich. Gerade wenn man immer so dieses Erfolg, ne?
Richtig.
Sag mal, im März 2020 hast du den Verein Elites for Ukraine gegründet, warst persönlich dabei. Warum war dir das so wichtig?
Ja, ich sage mal, erstmal mitgegründet. Der Jens, unser Vorsitzender sozusagen, hat mich damals gefragt, Felix, du, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir dort mithelfen? Ich sage, du, Jens, natürlich. Und wir versuchen dort einfach wirklich die Ukraine zu unterstützen, egal in welcher Form. Natürlich sehr, sehr sportlerbezogen natürlich auch, aber auch das Land generell. Und ja, warum macht man das? Ich glaube, Ich sage einfach, es ist so, ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele schöne Sachen erleben dürfen. Habe schon viel gesehen und am Ende ist es so, glaube ich, ist es relativ einfach, dort mit sehr, sehr geringen Mitteln einfach zu helfen. Und das war einfach für mich ganz, ganz wichtig, einfach aus dem her, weil ich schon so viele schöne Sachen erleben durfte, dort einfach was zurückzugeben. Und das macht, wie soll ich sagen, also dass das ist, macht keinen Spaß. Natürlich wären wir alle froh, wenn dieser Krieg vorbei ist. Aber dort einfach die Leute zu sehen, mit denen zu helfen, mit welchen geringen Mitteln, das ist einfach was Tolles.
Ihr seid ja auch da mittlerweile regelmäßig, ich glaube viermal im Monat sogar, schafft ihr das, dort eben zu helfen. Und du kümmerst dich auch um Sportler, unter anderem um Wladislav Heraskevic. Genau. Und der wollte genau dafür dir mal danken, dass du eben Sportler unterstützt und eben weißt, wie es denen geht.
Felix is legendary athlete, but beyond that, he is also amazing and great person. For me, Felix is a role model. What an athlete should be, which values he should represent, and how one should act in difficult times. Since the beginning of full-scale war, he was by himself, was evacuating people from the border. And till now, till these days, together with Atlas for Ukraine, they continue to provide help for people in Ukraine. And I am very grateful for that support.
Ja, das ist, wir sind sehr, sehr gut befreundet, der Vladi und ich. Das war eigentlich so, ja, so ging eigentlich das Ganze auch so ein bisschen, nicht bisschen, so ging das eigentlich los. Er war brutal dankbar gleich am Anfang, was wir machen mit unserem Verein. Und so ist das Ganze dann einfach zustande gekommen. Und das war oder ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, tolle Freundschaft geworden, muss man einfach sagen. Er war Weihnachten, ich glaube 2003, auch bei uns zu Hause, hat er Weihnachten mit unserer Familie auch gefeiert. Es ist einfach was, war was Tolles und nicht war, es ist was Tolles. Und das, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele gerade gedacht haben, Moment, da war doch was. Und er war ja derjenige, der mit dem Helm aufgetaucht ist, jetzt bei den Olympischen Winterspielen, genau, wo 24 verstorbene Sportler drauf waren, genau, die entweder noch zu Olympia wollten, also Nachwuchssportler oder eben auch aktuelle Sportler, wurde dadurch disqualifiziert. Standet ihr euch da nah? Wart ihr da im Kontakt und habt darüber gesprochen?
Wir waren dort in Kontakt. Meine Frau war, sag ich mal, noch viel, viel mehr dort in Kontakt. Ich bin immer noch zutiefst, wie soll ich sagen, enttäuscht, dass er mit diesem Helm nicht starten durfte, weil es meiner Meinung nach, er hat keine Regeln oder irgendwas gebrochen oder gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Er wollte einfach nur daran erinnern. Das ist eigentlich wirklich in dem Fall dort seine Botschaft oder war dort seine Botschaft. Und für seinen Traum, er wollte bei Olympia an den Start gehen und er hätte auch wirklich Chancen gehabt, dort vorne um die Medaillen mitzufahren, weil er war richtig schnell im Training. Tut es mir natürlich sehr, sehr leid, dass er dort diesen Traum, wie soll ich sagen, ja, nicht verwirklichen konnte. Aber ich weiß, er macht weiter. Ich hoffe, dass er in 4 Jahren dann nochmal die Chance hat, bei Olympia anzutreten.
Ja, bestimmt. Bei uns geht es gleich nochmal um Namen. Und ich möchte gleich mal von dir wissen, wer eigentlich Ludwig und Lorenz ausgesucht hat. Denn in unserer heutigen Ausgabe von Eat, Read, Sleep geht es um ein früheres Bestseller, in dem Namen eben so eine große Rolle spielen, wie Sie jetzt von Katharina Marenholz und Jan Ehlert erfahren, im Eat, Read, Sleep Büchertipp von Annika Röhrs.
Jan, hättest du vielleicht auch gerne Jannik geheißen?
Nee, ich mag meinen Namen.
Weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Gott sei gnädig.
Oh, Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja. Namen ist ein Thema in dem Buch, was wir heute mitgebracht haben. Die Namen von Florence Knapp. Es geht um eine Person im Grunde, die verschiedene Lebenswege beschreitet, je nachdem, welchen Namen sie bekommt.
Bear, Gordon und Julian. Die Namen muss man sich merken. Es beginnt mit der Mutter, mit Cora. Und Cora hat gerade einen Sohn bekommen und soll ihm nun auf dem Standesamt seinen Namen geben. Und sie ist nicht sicher, welcher es denn sein soll.
Ihr Mann ist sehr dominant und möchte gerne, dass der Junge so heißt wie er, Gordon.
Der ist im eigentlichen Beruf Arzt, seriös, wird von allen seinen Patienten geliebt. Zu Hause aber misshandelt er Cora auf die schlimmste Art und Weise, weswegen sie auch eben überlegt, traue ich mich, seinem Willen nicht nachzukommen, das Kind nicht Gordon zu nennen? Und was hat das für Auswirkungen nicht nur auf das Kind, sondern auch auf sie selbst, auf Cora und auf alle anderen Menschen im Umfeld?
Und je nachdem, wie der Junge heißt, entwickeln sich die Lebensläufe völlig unterschiedlich. Und es wird eben so aufgeblättert, wie verschieden das Leben laufen kann, wenn man eine bestimmte Entscheidung trifft. Und dann ist es tatsächlich so, als in der Variante, in der das Kind Julian oder Bear heißt, wird es nicht so schön danach.
Also ein erschütterndes Buch aus 3 Perspektiven, genau meins.
Sehr interessantes Experiment. Man begleitet diese Lebensläufe über 35 Jahre und alle 7 Jahre wird so ein Cut gemacht und dann springt man wieder neu in das Leben dieser ja 3 Personen im Grunde und 3 Familien.
Es gibt viele Figuren, die auch in allen Geschichten auftauchen. Das fand ich ganz geschickt. Zum Beispiel Lilly, ein Mädchen, das gleich alt ist. In der einen Version heiraten sie, in einer anderen versucht er sie zu vergewaltigen. In der dritten spielt sie gar keine Rolle, aber die Wege kreuzen sich eben doch auf schöne Art und Weise. Also so kleine Querverbindungen.
Ich hatte manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Ah, ist das jetzt die Geschichte, in der das und das mit der Oma passiert ist und in der Person X eigentlich noch lebt?
Was ich gut fand, ist, dass jedes Kapitel, jede Stimme hat ihren eigenen Sound. Also ich finde schon, dass die 3 Figuren in sich unterschiedlich und eigenständig sind.
Ja, ja, ist gut gemacht. Ich habe mir manchmal gedacht, ich müsste mir echt Notizen machen, damit ich weiß, bei welcher Person bin ich jetzt. Okay, das ist aber wirklich Kritik auf hohem Niveau.
Katharina kritisiert gerne.
Nein, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung zu lesen, weil es mal was ganz anderes ist.
Ja, also ein tolles Buch, spannend erzählt. Ich finde auch, dass es die häusliche Gewalt so stark thematisiert.
Ja,
ist ein eindeutiger Bonuspunkt für dieses Buch.
Und vielleicht macht man sich einfach nebenbei so eine kleine Namensskizze. So wie wir hier.
Und ich habe noch einen Tipp mitgebracht. Tanzende Frau, blaue Haaren von Dana Grigorcza. Das ist ein kleines Buch über ganz große Liebesgeschichten. Jene von Roxana und Camille, 2 Kinder, die gemeinsam in einem rumänischen Dorf aufwachsen. Aber auch die Liebesgeschichten von all den anderen Menschen, die in diesem Dorf leben. Also viele schöne Variationen über ein ganz großes, ganz schönes Thema.
Mein Tipp, Die Riesinnen von Hannah Heffler. Spielt in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. 3 Generationen von Frauen. Jede hat einen ganz anderen Bezug zur Heimat. Tolle Geschichte, ganz großartig geschrieben.
Es gibt das Gerücht, dass ich möglicherweise auch Rasmus hätte heißen sollen.
Oh, ich hätte sehr gerne Trixie geheißen, Jenny.
Rasmus und Trixie.
Rasmus, Trixie und die Bücher. Das wäre doch auch
sehr
schön.
Aber auch so schön. So, wer war es denn jetzt? Ludwig und Lorenz, die beiden Kinder. Wer hat die Namen ausgesucht?
Es war relativ einfach bei uns. Es sollte bayerisch sein und was mit L. Weil Lisa und dann kam das einfach so und dann kam der Lorenz. Das wussten wir einfach, das ist der Lorenz. Aber wir wussten schon, wenn noch einer kommt, wird es der Ludwig. Und deswegen war eigentlich der Name für den Ludwig schon parat, bevor er überhaupt da war.
Ich habe ein gutes Gefühl bei euch. Ihr seid euch immer sehr schnell sehr einig.
Meistens.
So, morgen bei uns zu Gast Dr. Eva Umlauf, Holocaust-Überlebende, dann bei Inka Schneider hier auf dem roten Sofa. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal schönes Wochenende. Bis bald.